Herzlich willkommen zur 22. Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Heute widmen wir uns einem Thema, das nicht nur unter die Haut geht, sondern auch tiefer greift, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Denn Neurodermitis ist weit mehr als nur eine sichtbare Hauterkrankung. Sie hat oft unsichtbare Folgen, die das seelische Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen können. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, bereits in früheren Episoden haben wir ja auch schon über die Verbindung zwischen Haut und Psyche gesprochen. Doch gerade, weil dieses Thema so wichtig ist und viele Betroffene beschäftigt, möchten wir heute noch einmal genauer hinschauen. Ja, denn die Zahlen sprechen für sich. Über die Hälfte der Betroffenen leidet unter Schlafproblemen und Angststörungen. 3 von 4 Betroffenen berichten sogar von depressiven Symptomen. Eine Auswertung vieler Studien bestätigt, dass von Neurodermitis Betroffene ein deutlich erhöhtes Risiko zur Entwicklung einer Depression oder Angststörung gegenüber Nichtbetroffenen haben. Und die Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden, die sind enorm und bleiben doch so oft im Verborgenen. In dieser Folge gehen wir daher entscheidenden Fragen nach. Wie hängen Neurodermitis und psychische Erkrankungen zusammen? Warum ist das Risiko für Depressionen oder Angststörungen im Zusammenhang mit Neurodermitis erhöht? Und was können Betroffene tun, um ihre seelische Gesundheit zu stärken? Dabei wird mich, natürlich wie immer, mein Co-Moderator Dr. Max Tischler, Dermatologe, begleiten. Unterstützt werden wir in dieser Folge von Emily Knafel. Sie ist Expertin für Psychologie, Coach und auf Instagram als Emiluschka bekannt. Sie wird uns wertvolle Einblicke in die psychologische Perspektive geben und Wege aufzeigen, wie man mit der Doppelbelastung, der chronisch entzündlichen Hauterkrankung und den psychischen Begleiterkrankungen besser umgehen kann. Ja, liebe Emily, lieber Max, schön, dass ihr heute da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Alissa, ich freue mich wieder mit dir und in der gesamten Runde das hier zu gestalten.
Auch ich freue mich total auf das Gespräch heute. Und heute tauchen wir ja nochmal tiefer in ein wichtiges Thema ein, mit dem wir uns auch schon in Teilen in den letzten Folgen beschäftigt haben, Neurodermitis und psychische Begleiterkrankungen. Dieses Mal wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen und darüber sprechen, welche Anzeichen darauf hindeuten können, dass es nicht mehr ja nur eine schlechte Phase ist, sondern eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Außerdem wollen wir uns noch konkreter mit den beiden psychischen Erkrankungen Depression und Angststörung beschäftigen. Daher nochmal der wichtige Hinweis jetzt ganz zu Beginn. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, hör am besten nicht oder nicht allein weiter. Hilfe oder Unterstützung findest du zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter der Rufnummer 0800 3x die 1 0 3x die 1. Doch bevor wir starten, Emily, du bist heute zum ersten Mal dabei. Magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Hallo erstmal, ich bin Emily. Ich sitze in München und ich bin psychologischer Coach und habe das auch studiert. Also ich habe Psychologie studiert und berichte auf meinem Kanal Emiluschka auf Instagram und TikTok auch über ADHS, Endometriose und ja, Angstzustände, Depressionen, weil ich selber eine Angststörung ganz lange hatte und auch Depressionen. Und das bei mir auch zusammenhing mit einer chronischen Erkrankung tatsächlich. Und versuche euch ein bisschen einen Einblick da und ein bisschen Mitgefühl mitzugeben und freue mich total auf das Gespräch.
Wir freuen uns auch, so eine wahre Expertin sogar in zweifacher Weise heute mit dabei zu haben. Und auch dir wollen wir natürlich heute zu Beginn unsere 3 Eingangsfragen stellen. Ich hoffe, du bist bereit für 3 schnelle Fragen.
Ich bin bereit.
Okay, dann lass uns mal loslegen mit der ersten. Wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen?
Fürs Lesen und für Zeit für mich.
Oh, das ist wirklich gut, das verstehe ich. Dann machen wir weiter mit der 2. Frage. Auf was könntest du nie verzichten?
Oh, das ist relativ schwierig, weil ich musste durch meine chronische Erkrankung auf Kaffee verzichten und das fand ich ziemlich blöd. Deswegen würde ich sagen Decaf. Ich habe einen sehr guten Decaf inzwischen gefunden und auf den möchte ich wirklich nicht verzichten.
Oh, ich hatte das Problem auch in der Schwangerschaft, da soll man das ja auch reduzieren. Ich habe mich so müde immer gefühlt. Dann machen wir weiter mit der 3. und letzten Frage. An welchem Ort bist du am glücklichsten?
Ich bin am glücklichsten an den Orten, an denen ich mich wie zu Hause fühle. Und das kann eine Stadt sein, das war jetzt vor kurzem Paris, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber am Ende trifft es immer auf den gleichen Kern und zwar, dass jemand aus meiner Familie oder meine Familie generell dabei ist. Da fühle ich mich am glücklichsten.
Das hört sich schön an. Danke, Emily, dass wir dich jetzt direkt ein bisschen besser kennenlernen durften und dass du ja deine Antworten mit uns und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Ja, ihr beiden, lasst uns gemeinsam in das Thema der Folge heute eintauchen. Max, wir haben über die bisherigen Folgen ja bereits gelernt, dass die Neurodermitis eine sehr vielschichtige Erkrankung ist. Was bedeutet es denn eigentlich, mit Neurodermitis zu leben, jetzt mal abgesehen von den typischen Hautproblemen?
Ja, du hast die Hautprobleme schon angesprochen, das kennt jeder, aber da steckt ja eine ganze Menge mehr dahinter und das wissen alle Neurodermitis-Betroffenen ganz, ganz schnell, denn häufig ist es ja eben der starke Juckreiz, der sich dann eben vor allem auch nächtlich auswirkt und somit auf zu Schlafstörungen führt. Und das beeinträchtigt natürlich wahnsinnig das Alltagsleben von Neurodermitikern und Neurodermitikerinnen. Ja, das beeinträchtigt das Familienleben, die Partnerschaft, aber auch natürlich Bereiche wie Schule und Arbeit. Wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich mich nicht so gut konzentrieren kann, dann hat das natürlich Auswirkungen auf meinen Alltag und ich laufe immer in so einem Sparflammenmodus und das ist natürlich für das Alltagsleben einfach nicht schön. Und darüber hinaus muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja auch noch nicht ganz weg, dass Leute mit Neurodermitis häufig dann auch eine Stigmatisierung oder möglicherweise auch eine Ausgrenzung erfahren, gerade wenn es um jüngere Patientinnen und Patienten vielleicht im Grundschulalter, Kindergarten oder Ähnliches geht, da ist es natürlich auch häufiger, aber auch im Erwachsenenleben, auch da ist das noch nicht ausgeschlossen und das verstärkt natürlich die psychische Belastung, die neben der Belastung der Haut und des Juckreizes natürlich eben auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und einen Aspekt würde ich noch reinbringen und das ist der Aufwand für die Pflege der Haut. Also die Haut braucht besondere Pflege und die Aufwände der Therapie, naja, wenn ich morgens früh aufstehen muss und jemand, der gesund ist, der ist damit schon nicht so ganz happy und zieht sich schnell an und geht zur Arbeit. Naja, der Neurodermitiker, der muss ja eben noch die Pflege unterbringen, die Haut eben pflegen. Und jeder weiß das, wenn ich mich gerade einmal dick eincreme und danach sofort irgendwie meine Jeans drüber ziehe, dann ist das kein gutes Gefühl. Und auch das sollte man auf dem Schirm haben. Und das kann halt eben auch belastend sein.
Absolut. Dankeschön, Max. Und ich finde es auch wichtig, also zum einen mal hier die Vielschichtigkeit aufzuzählen, was das alles für Themen sind, aber gleichzeitig auch, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen, mit welchen Herausforderungen Betroffene täglich konfrontiert sind und dass es alles andere als einfach ist zu lernen, damit auch umzugehen. Emily, lass uns genau da weiter ansetzen. Wie kann sich der Neurodermitis auf das Selbstwertgefühl auswirken und welche Strategien gibt es, um das Selbstvertrauen trotz sichtbarer Hautveränderung zu stärken und sich im eigenen Körper wohlzufühlen?
Ja, also wie Max schon eben gesagt hat und du auch, es ist ein sehr vielschichtiges Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn man sich mit so viel Pflege auch die ganze Zeit beschäftigen muss, dann hat man ja schon sofort so einen Fokus auf dieses Thema. Also ich kenne das selbst auch aus dem Bereich chronischer Erkrankung. Das Thema ist ja irgendwie allseits präsent. Und dann haben wir auch noch die Haut. Die Haut ist das allergrößte Organ vom Menschen und es ist unser Connector zur Außenwelt. Das heißt, es ist ja eigentlich ja das, was die Leute als allererstes von uns sehen und immer noch in der Gesellschaft ein Schönheitsideal darstellt, glatte Haut zu haben und so weiter. Aber das ist halt super belastend, wenn man eben sichtbare Hautveränderungen hat oder Juckreiz oder mögliche Hänseleien. Und das kann halt alles einfach zu Scham, Unsicherheiten führen, im Worst Case dann auch noch Zurückzug und das halt auch ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ich meine, wir kennen das selber aus unserer Kindheit. Kinder können manchmal ziemlich gemein sein und ich finde, man sollte einfach versuchen zu verstehen und zu lernen, verinnerlichen, das ist auch nicht so leicht, dass Neurodermitis eben nicht die eigene Identität bestimmt. Also die Neurodermitis ist ein Teil von mir, aber sie ist nicht ich. Mein Wert hängt nicht von meinem Hautzustand ab. Und das kann man erreichen, indem man seinen Fokus auf andere Themen lenkt, wie zum Beispiel seine eigenen Stärken, seine Werte, seine Beziehungen. Und darüber hinaus können auf jeden Fall so frühzeitige Diagnosen und eine gute Aufklärung helfen, weil die ja automatisch Ängste verringern. Denn Wissen hilft auch oft bei Angst. Und es hilft auch dabei, einen selbstbewussteren Umgang zu entwickeln. Und ganz zum Schluss wollte ich noch sagen, dass auf jeden Fall solche Themen wie Selbstfürsorge, aber auch das soziale Umfeld einen riesengroßen Impact darauf haben, wie man sich fühlt, der Austausch mit der Familie, aber auch Selbsthilfegruppen und positive Aktivitäten, das fördert alles die psychologische Gesundheit und das Selbstvertrauen.
Dankeschön, Emily. Das sind super wertvolle Tipps und ich glaube, es ist immer schön zu hören, dass man nicht alleine ist und das macht richtig Mut. Max, auch wenn es sicher nicht immer leicht fällt, ist es wichtig, sich mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen. Wie kann ich meiner Neurodermitis denn aktiv begegnen?
Also Emily, du hast das ja gerade schon in einem Nebensatz gesagt, eine frühzeitige und auch adäquate Behandlung, das wirkt sich natürlich insbesondere positiv auf das Wohlbefinden aus und es entsteht nicht gleich erst ein Teufelskreis, aus dem man sich ja regelrecht befreien muss. Dementsprechend, je früher man dort die adäquate Therapie bekommt, je besser. Und wenn du jetzt vielleicht selber nicht so ganz genau weißt, ob deine Neurodermitis kontrolliert ist oder nicht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal einmal einen Selbsttest durchzuführen und je nach Ergebnis solltest du natürlich dann auch deinen Dermatologen oder deine Dermatologin aufsuchen, um über das Ergebnis und deine persönliche Situation mit und um die Neurodermitis zu sprechen. Und man muss ja auch sagen, wenn du jetzt zu Hause das Gefühl hast, dass es immer wieder so ist, dass die Haut juckt und du eigentlich das Gefühl hast, die Neurodermitis ist überhaupt nicht kontrolliert und die bisherigen Therapien haben dir nicht geholfen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einmal zum Dermatologen oder zur Dermatologin zu gehen und nach modernen Therapieoptionen zu fragen. Denn es gibt schon in den letzten Jahren deutliche Neuerungen in der Neurodermitis. Dermatitis-Therapie, die halt eben auch eine langfristige und gute Therapiekontrolle möglich machen und vielleicht auch deine eigene Neurodermitis schaffen zu bessern. Das soll hier auf jeden Fall als Hinweis nochmal von mir kommen, denn ich finde immer ganz wichtig, dass wir hier im Podcast auch so ein paar praktische Hinweise mitbringen.
Danke für deine ganzen Hinweise, lieber Max. Ja, und wenn ihr unseren Podcast nicht zum ersten Mal hört, dann kommt euch natürlich auch der Selbsttest bekannt vor. Ihr findet ihn auf der Webseite www.leben-mit-neurodermitis.info. Dort findet ihr außerdem auch weitere Informationen rund um die Behandlung der Neurodermitis und wir verlinken euch beides natürlich in den Shownotes. Max, nun lass uns mal konkreter über mögliche psychische Erkrankungen bei Neurodermitis sprechen. Bitte erklär uns mal, warum kommen depressive Verstimmungen und Angststörungen bei der chronisch entzündlichen Hauterkrankung so häufig vor?
Ja, das sehen wir tatsächlich auch in den Studien, dass über die Hälfte der Betroffenen unter Schlafproblemen oder möglicherweise auch Angststörungen und 3 von 4 betroffenen Personen auch unter depressiven Symptomen oder einer wirklichen Depression leiden. Und da zeigt sich eben auch in vielen Studien, dass die Neurodermitis da tatsächlich der Auslöser ist, beziehungsweise das Risiko für die Erkrankung an diesen Krankheitsbildern, das Risiko dafür einfach erhöht wird. Und dementsprechend gibt es einen klaren Zusammenhang, der in Studien belegt ist, dass Neurodermitis einen Einfluss auf die psychische Gesundheit, auf das psychische Wohlbefinden hat. Und genauso sehen wir aber, und das ist die positive Message an dieser Sache, dass eben auch moderne Therapieoptionen nicht nur die Hautsymptome verbessern, sondern eben auch die psychischen Symptome wie Angststörungen, wie Depressionen, die möglicherweise dann durch die Neurodermitis ausgelöst oder verstärkt werden, verbessern und signifikant reduzieren können. Also es ist so, die Neurodermitis ist verbandelt mit psychischen Erkrankungen, aber wir kriegen auch über eine gute Therapie, über eine moderne Therapie hier auch eine Besserung hin. Und ich glaube, man kann das ganz praktisch auch nachvollziehen, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich immer müde bin, wenn ich Sorge vor Stigmatisierung habe, Sorge vor Ausgrenzung habe, mich nicht wohlfühle möglicherweise in meinem Körper, dass dann man eher vielleicht etwas empfindlicher für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen ist, dann passt das tatsächlich sehr eng zusammen. Und es ist nun mal eine chronische und eine sichtbare Hauterkrankung und die lässt sich halt nicht ganz so einfach wegdiskutieren oder ignorieren.
Absolut. Und deswegen sollten wir auch dieses Thema super ernst nehmen und umso besser, dass wir darüber nochmal im Detail sprechen. Emily, es ist ja nicht unbedingt einfach zu erkennen, ob man eine psychische Erkrankung hat. Welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass es sich nicht mehr nur um eine schlechte Phase handelt, sondern um eine ernsthafte psychische Erkrankung, wie jetzt eine Depression oder auch eine Angststörung?
Ja, also wie du schon gesagt hast, es lässt sich halt nicht so einfach in Anführungsstrichen erkennen, wie jetzt zum Beispiel eine Neurodermitis, die sieht man ja zum Beispiel. Also das ist ja oft ein ganz klarer Fall, beziehungsweise klar ist es auch nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Allerdings sind die psychischen Symptome eher nach innen gekehrt. Also es ist ganz normal, dass man während einer chronisch entzündlichen Erkrankung wie der Neurodermitis kurzzeitige Traurigkeit oder eine Erschöpfung erfährt. Vor allen Dingen in akuten Phasen wie in Schüben oder wo die Haut eben sehr stark von Neurodermitis betroffen ist. Das kennt jede und jeder Betroffene, dass man in den Phasen sich echt geknickt fühlt und sein Leben hinterfragt und wütend ist und alles Mögliche. Und das sind aber Gefühle, die sind relativ normal. Man müsste aber ein bisschen aufpassen, wenn man merkt, diese Gefühle halten über Wochen an Und die bestimmen sehr den Alltag, die eigenen Gedanken. Das kann so ein Warnsignal sein. Also ich gebe mal so ein paar Begriffe rein, dass ihr vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was Anzeichen für mögliche psychische Erkrankungen sind. Das kann zum Beispiel eine anhaltende Hoffnungslosigkeit sein, dass man keinen Ausweg mehr sieht, dann auch super stark erschöpft ist. Max hat es vorhin schon angesprochen. Natürlich geht die Neurodermitis mit dem Juckreiz auch oft leider mit einer Erschöpfung und Schlafstörung einher. Wenn die aber eben länger anhalten, müsste man da ja hellhörig werden, was die psychische Gesundheit betrifft. Genauso geht es um das Thema Rückzug und Konzentrationsprobleme, aber auch Angstzustände können ein Symptom sein und auch Gedanken an Selbstverletzung oder Schlimmeres. Da gehen wir später auf jeden Fall auch noch drauf ein, aber falls ihr diese Symptome auf jeden Fall irgendwie habt, nehmt das bitte ernst und sprecht mit Personen oder mit psychologischer Hilfe. Sucht euch wirklich Unterstützung. Es ist nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Es ist ganz natürlich, dass eine Krankheit, die so umgreifend ist, auch auf die Psyche gehen kann. Und da ist es wichtig, hinzuhören und die Lebensqualität versuchen zu verbessern und eben nicht wegzusehen.
Dankeschön, Emily. Das waren super hilfreiche Tipps. Und ja, es ist gar kein Grund, da sich zu schämen oder so, sondern wenn man diese Anzeichen bei sich feststellt, sollte man sich natürlich unbedingt professionelle Unterstützung suchen. Und darüber sprechen wir ja gleich auch nochmal im Detail. Jetzt haben wir die beiden Erkrankungen schon ein wenig besser kennengelernt. Lass uns da aber noch einen Schritt weitergehen, liebe Emily. Kannst du uns erklären, was die Unterschiede zwischen einer Depression und einer Angststörung sind?
Na klar, das mache ich sehr gerne, in Anführungsstrichen, wie man auch gerne Erkrankungen erklärt. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, da ein Gefühl für zu bekommen. Und ich finde, wir lernen das auch gar nicht in der Schule so richtig gut, was überhaupt die Unterschiede sind von einer Depression und einer Angststörung. Das musste ich selber damals auch erst im Studium lernen und dann auch am eigenen Leib erfahren. Also die Depression, kann man sagen, das ist eine eher nach innen gerichtete Erkrankung. Also das ist so eine tiefe anhaltende Leere. Man hat das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und einem Verlust von der Lebensfreude. Und es gibt mehrere Symptome, die zähle ich jetzt gleich auf. Und da ist es so, dass man von einer Depression bzw. einer depressiven Verstimmung spricht, wenn diese Symptome, 5 Stück oder mehr, über 2 Wochen anhalten. Also, wir haben schon mal kurz angesprochen, die gedrückte Stimmung ist ein riesengroßer Teil der Depression. Also eine Traurigkeit, eine innere Leere über Wochen hinweg. Ein Interessensverlust, Dinge, die man früher total gerne gemacht hat, die machen einem überhaupt keinen Spaß mehr und man betrachtet die sogar als sinnlos. Damit einhergeht auch diese Antriebslosigkeit und die Erschöpfung. Selbst die einfachsten Aufgaben überfordern einen. Man steht vorm Müll und weiß, der muss eigentlich runter. Und ich hatte das selber schon. Ich habe dann einfach angefangen zu weinen, weil ich unfähig war, den Müll rauszutragen. Und das klingt so banal, aber das sind wirklich Themen, die eben auch zu sowas wie Selbstwertproblemen führen können, was auch ein typisches Symptom von der Depression ist. Es gibt auch diese Verlangsamung. Man merkt, der Kopf ist irgendwie wie benebelt. Alles fühlt sich an wie gebremst. Dann gibt es auch noch körperliche Symptome wie eben Schlaf- oder Appetitstörung. Libidoverlust ist auch ein großes Thema. Und eben ja sehr viele Gedanken über die Vergangenheit, Sinnlosigkeitsgefühle und eventuell sogar Suizidgedanken. Also wie man merkt, liegt der Fokus hier stark auf der Vergangenheit und auch auf so einer inneren Erstarrung. Bei der Angststörung ist es ein bisschen anders. Die richtet sich tendenziell eher nach außen und da geht sehr viel um gerichtete Alarmreaktion. Also der Kern von der Angststörung ist so eine übersteigerte, oft unbegründete Furcht, Angst ist nicht rational, oder Sorgen vor zukünftigen Ereignissen. Typische Merkmale sind dauerhafte Sorgen. Was, wenn die Erkrankung niemals besser wird? Was, wenn die neue Therapie nicht anschlägt? Was, wenn ich ausgegrenzt werde? Das sind so Gedanken, die sind sehr schwer zu stoppen. Körperliche Reaktionen sind ein Riesenthema bei Angststörung. Also wir reden hier von Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Atemnot. Da können auch Panikattacken dazukommen. Genau das Gleiche wie bei der Depression, dieses Thema Unruhe. Aber hier kommt noch eine innere Anspannung mit rein. Also man hat eine enorme Nervosität, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen. Man vermeidet super viel. Man geht zum Beispiel nicht mehr raus oder man geht zu bestimmten Hobbys nicht mehr, weil man Angst hat, dass die Menschen wahrnehmen könnten, dass man eine Erkrankung hat oder dass man vielleicht bewertet wird. Und genauso auch das Thema Kontrollverlustgefühl, das ist bei Angst ein Riesenthema. Man hat einfach das Gefühl, die Angst nicht kontrollieren zu können, die Erkrankung nicht kontrollieren zu können. Das ist so ein ganz klassisches Thema, dass man versucht, irgendwie die Kontrolle zurückzugewinnen. Und ja, wieder so katastrophisierende Gedanken, meistens aber in die Zukunft orientiert, also im Vergleich zur Depression, wo man sagt, alles ist aussichtslos, ist in der Angst ganz oft dieses Thema, ja, was, wenn es nie besser wird? Und genau, das ist eigentlich das ganze Thema, was wir hier haben. Und bei der Angststörung gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Also man könnte eine Panikstörung bekommen mit plötzlichen Panikattacken. Man kann aber auch eine soziale Phobie bekommen, wo man sich sozial zurückzieht, oder eine spezifische Phobie, wie zum Beispiel, ja, Angst vor Reinigung oder Cremes oder irgendwie so. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen. Aber das ist jetzt mal so der Überblick.
Danke, das war wirklich super verständlich. Und danke auch für die vielen tollen Beispiele. Ich glaube, da kann man sich dann echt gut drin wiederfinden, wenn man betroffen ist. Max, jetzt haben wir einen guten Einblick in mögliche psychische Begleiterkrankungen bekommen. Lass uns aber auch nochmal darüber sprechen, was man tun kann, wenn man betroffen ist. Welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, wenn mich meine Neurodermitis und zusätzliche psychische Begleiterkrankungen stark belasten?
Ja, ich glaube, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, zu deinem behandelnden Arzt, zu deiner behandelnden Ärztin, was ja in der Regel Dermatologinnen und Dermatologen sind, hinzugehen und ja auch das eigene Seelenleben dann aktiv anzusprechen. Ich glaube, wir alle wissen, man kann sich auch gerne für eine kurze Zeit so ein bisschen verstellen und es ist ja manchmal auch einfacher, so ein Arztgespräch zu führen, wenn man sagt, nee, ist alles gut, ne, alles schön, alles wunderbar. Das kennt jeder irgendwie vom Zahnarztbesuch zur Kontrolle, ist immer super, wenn alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, in diesen Fällen ist es halt ganz, ganz wichtig, da offen zu sein und wenn man merkt, dass man da vielleicht eine psychische Belastung erstmal irgendwie hat, dass man das auch offen anspricht. Viele Kolleginnen und Kollegen in der Dermatologie haben auch eine Qualifikation, um zumindest so erste offene Gespräche zu führen, denn das hilft ja häufig auch bei einer gewissen Entlastung. Man kann das übrigens aber auch mit dem Hausarzt machen. Die haben, Hausärztinnen und Hausärzte haben häufig auch so eine Zusatzqualifikation in der Erstbehandlung psychischer Belastungssituationen. Aber ich würde auch immer sagen, es muss dann zumindest in Kombination mit dem Dermatologen funktionieren, denn es braucht ja auch eine adäquate Therapie, um so ein bisschen da den Weg ins Positive und nach vorne hinzubekommen. Und gerade beim Dermatologen gibt es natürlich dann die Möglichkeit, eben auch über die modernen Therapieoptionen auch eine schwere Neurodermitis oder eine mittelschwere Neurodermitis, die bisher gar nicht so richtig gebessert werden konnte, über Cremes, Salben, unterschiedliche Maßnahmen, dass man die halt mit den modernen Therapieoptionen besser in den Griff bekommt und damit natürlich auch die psychische Gesundheit deutlich verbessern kann, für mehr Wohlbefinden zu sorgen, eben keine Schlafstörung mehr zu haben, keine Ausgrenzung mehr zu haben und all die Themen, über die wir gesprochen haben. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, euch da zu öffnen und natürlich überhaupt den Arztbesuch dann wirklich auch wahrzunehmen. Denn ich glaube, es sind ganz, ganz viele, die dann eben auch sagen, nee, ich war doch jetzt schon zigmal beim Arzt, das bringt mir doch alles nicht. Geht hin, wechselt möglicherweise den Arzt, wenn ihr da das Gefühl habt, dass ihr nicht so vertraut seid. Und oder ist ihr vielleicht euer Seelenleben gar nicht so ansprechen könnt, weil vielleicht auch die Zeit dafür gar nicht ist. Und im schlimmsten Fall kann man sich auch überweisen lassen an einer Hautklinik, wo dann weitere Therapieoptionen, aber auch eine Option der psychischen Gesundheitstherapie dann möglich ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann, wenn es mit dem eigenen Hautarzt oder mit der eigenen Hautärztin jetzt gerade nicht so klappt.
Danke, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es natürlich überall Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu finden und dass ihr da nicht alleine raus müsst. Wir können euch echt nur empfehlen, sucht euch die professionelle Unterstützung. Und wenn ihr noch mehr Tipps für einen besseren Umgang mit der Doppelbelastung aus Neurodermitis und psychischen Begleiterkrankungen sucht, dann könnt ihr gerne mal auf der Unterseite Auswirkungen auf unserer Webseite gucken. Auch diese ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Emily, lass uns doch weiter einen Blick auf das Thema Hilfe von außen werfen. Wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um psychotherapeutische Unterstützung zu suchen und wie finde ich passende Angebote?
Also ich muss erstmal sagen, dass ich das total toll finde, was Max gerade gesagt hat. Ja, es ist super schön und wichtig, wenn man einen Arzt oder eine Ärztin hat, die auch neben der Neurodermitis einen Blick auf die Psyche wirft. In der Lebensrealität ist mir oft aufgefallen, dass das manchmal unter den Tisch fällt, einfach weil auch ÄrztInnen super belastet sind. Und deswegen würde ich da auch ganz doll an das Thema Bauchgefühl appellieren. Ich weiß, es ist manchmal nicht so leicht, darauf zu hören, aber wenn ihr merkt, irgendwie diese Niedergeschlagenheit, die Antriebslosigkeit, die Angst vor dem Gefühl von ja, ausgeliefert sein oder Ausgrenzung, das nimmt alles zu, dann würde ich auf jeden Fall sagen, eine psychotherapeutische Unterstützung ist da sinnvoll. Da ist es auch wirklich wichtig zu trennen, ja, ihr habt die Neurodermitis und die gibt es zu behandeln, aber die Psyche braucht auch ihre Behandlung, wenn es der nicht mehr gut geht. Und bei einer Therapie, da gibt es super viele Ansätze und Möglichkeiten, die einem dabei helfen, dass man so eine innere Stabilität, ein Selbstwertgefühl und Stärke wieder aufbaut, um besser mit dem Alltag und diesen seelischen Herausforderungen der Erkrankung umgehen zu können. Die erste Anlaufstelle, wie auch vorhin schon genannt, sind in der Regel HausärztInnen und die können einen dann an PsychotherapeutInnen überweisen. Die helfen einem teilweise tatsächlich auch bei der Terminfindung. Eure Krankenkassen können euch da auch helfen, aber es gibt auch eine Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung unter der 116117, gibt's auch online und die helfen in akuten Fällen bei psychiatrischen Klinikambulanzen und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe selbst schon mal mehrere Personen an die 116117 verwiesen und das hat super geklappt.
Oh, großartig. Dankeschön für den Hinweis. Über ähnliche Fragen haben wir auch in einem unserer Live-Talks auf dem Instagram-Kanal lebenmitneurodermitis.info gesprochen. Falls ihr also noch mehr Hilfestellungen sucht, dann schaut da gerne mal rein. Wir setzen euch den Link auch in die Shownotes. Emily, nicht jede und jeder kann sich vorstellen, was genau in einer Psychotherapie eigentlich passiert. Ich bin mir sicher, dass das einige unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Wie läuft also eine Psychotherapie grundsätzlich ab und was kann ich von einer Behandlung erwarten?
Yes, kann ich sehr gerne erklären. Also eine Sache, die ich total wichtig finde, die man davor oder die man meistens gar nicht so weiß, ist, Psychologen sind nicht gleich Psychotherapeuten. PsychotherapeutInnen haben die Möglichkeit und die fachliche Kompetenz, euch mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen, und Psychologen haben diese Ausbildung nicht gemacht. Das heißt, wenn ihr auf der Suche seid, auf jeden Fall einen Psychotherapeuten suchen. So, das erstmal vorweg. Was ist denn jetzt überhaupt eine Psychotherapie? Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Diese Person ist da, um euch zu helfen und nicht um euer Innerstes nach außen zu kehren und euch da nackt Seelenstriptease machen zu lassen. Das ist Quatsch, sondern es geht darum, dass ihr gemeinsam an den Themen arbeitet. Und das geht so, da wenn ihr einen Psychotherapeuten gefunden habt, dann beginnt es meistens mit 1 bis 4 probatorischen Sitzungen. Das bedeutet, man guckt erstmal, ob man zueinander passt, ja, ob der Therapeut einem überhaupt helfen kann. Es werden Diagnosen teilweise gestellt und da ist es auch wichtig, bei euch zu gucken, findet ihr, da passt die Chemie? Könnt ihr euch dieser Person anvertrauen? Ich weiß, es ist beim Therapeutenmangel, den wir in Deutschland haben, manchmal super schwer, weil man freut sich ja total, dass man jemanden gefunden hat. Aber wirklich, diese Chemie ist eine super wichtige Basis, um weiter in der Therapie zu kommen. Und wenn ihr euch dann für eine Therapie entscheidet und sagt, ja, der Therapeut oder die Therapeutin, die ist ganz cool, dann finden in der Regel wöchentliche Sitzungen statt. Und das ist dann so je nach Dauer und Bedarf von wenigen bis zu vielen Monaten. Also ich hatte schon Therapeuten, bei denen war ich nur ganz kurz, weil ich gemerkt habe, es passt nicht. Und bei meinem allerletzten Therapeut war ich jetzt über 2 Jahre. Da ist wirklich überhaupt keine Scham involviert. Schaut einfach darauf, dass ihr die Therapie so lange machen könnt, wie eure Kassen das erlauben und auch wie ihr euch dann wieder besser fühlt. Und Ziel der Therapie ist es dann am Ende, diese Belastungen, die man eben im Alltag hat als Neurodermitikerin, besser zu verstehen, aber auch, was die psychische Erkrankung angeht, und gemeinsam Lösungen zu finden. Also ein Therapeut erarbeitet immer mit euch die Themen und gibt euch nichts vor. Das hilft enorm bei dieser, ja, bei dieser Findung zur eigenen Stärke und zur Akzeptanz.
Okay, und welche Form der Psychotherapie gibt es grundsätzlich und welche davon sind besonders hilfreich für Neurodermitis-Betroffene?
Also da gibt's wirklich super viele und es kommen auch immer neue dazu, was ich super schön finde. Eine ganz bekannte, die sehr oft, also im Alltag auch bei Depressionen und Angststörungen zu tragen kommt, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Dann gibt es auch noch die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Da geht's, ja, wie der Name schon sagt, nicht um das Verhalten, sondern eher um die tiefen psychologischen Muster dahinter. Dann gibt es noch die Psychoanalyse, die greift sogar noch einen Ticken tiefer. Und dann gibt es die systemische Therapie, die guckt, wie der Mensch im System, also der Gesellschaft, der Familie und seinem eigenen System funktioniert. Und am besten lest ihr euch da mal so ein bisschen rein, was die unterschiedlichen Ansätze sind und welche da bei euch besonders vielleicht selber helfen können. Das ist super individuell und da gibt es auch keinen allgemeingültigen, ja, Grundsatz. Ich würde sagen, da müsst ihr einfach gucken, was für euch passt. Ergänzend wird in solchen Therapien auch oft sowas wie Entspannungsverfahren angewendet oder Achtsamkeitstherapie. Es gibt auch Gruppentherapien. Das kann auch super hilfreich sein. Gerade wenn man gemeinschaftlich eine gleiche oder eine ähnliche chronische Erkrankung erleidet, dann merkt man auch, dass man da so einen Rückhalt von anderen Betroffenen hat. Und genau das Gleiche gilt auch für Selbsthilfegruppen. Die helfen auch so, den Umgang mit Stress zu fördern und das Gefühl von der Gemeinschaft zu stärken.
Danke für diese wichtigen Informationen. Ja, und falls ihr von dem Thema noch nicht genug bekommen könnt, dann möchten wir euch gerne nochmal unsere 12. Folge Mehr als nur Hautprobleme, Neurodermitis und mentale Gesundheit empfehlen. Dort haben wir mit der Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung Viviane Hähne über den gegenseitigen Einfluss von Psyche und Neurodermitis aufeinander gesprochen. Hört also gerne nochmal rein. Ja, Emily und Max, ihr habt uns heute wichtige Einblicke in die Doppelbelastung aus Neurodermitis und psychischen Begleiterkrankungen gegeben. Was möchtet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch als wichtige Botschaft auf den Weg mitgeben?
Also als betroffene Person, die auch eine chronische Erkrankung hat, eine andere, aber trotzdem kenne ich diese Doppelbelastung, das ist einfach, man kann es nicht anders sagen, ist einfach blöd und es ist anstrengend und ich weiß, wie viel Schmerz es manchmal ist, morgens aufzustehen und man hat schon wieder Schmerzen und man fragt sich, wann hört das alles endlich auf? Und ich möchte da einfach nur sagen, dass ich hoffe, dass die Person, die gerade zuhört, also dass du weißt, dass es einfach unfassbar viel Stärke braucht, so durch den Alltag zu gehen, diese Stärke täglich wieder aufzubringen, weiterzumachen. Und nochmal der Appell, wenn du merkst, es wird dir zu viel, du darfst immer um Hilfe fragen. Es gibt Menschen, die sind ausgebildet dafür, dich dazu unterstützen. Vertrau dich deinen Familienmitgliedern oder engen, nahestehenden Personen an und du wirst sehen, es wird einen Ausweg geben oder es wird eine Besserung geben, um mit diesen Themen besser umgehen zu können.
Danke dir. Max, was ist deine abschließende Botschaft?
Ja, also ganz vorneweg, immer offen sein, dich wirklich anvertrauen in den Arztgesprächen und wenn es mit dem einen Arzt und mit der einen Ärztin nicht klappt, dann gegebenenfalls auch einen Wechsel irgendwo im Kopf haben. Die Hautklinik als Option habe ich angesprochen und vielleicht noch ein Tipp, über den wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben in einer der ersten Folgen, und zwar das Thema Rehabilitation bei Neurodermitis, denn es gibt natürlich auch Kliniken, Reha-Kliniken, die sich nicht nur um deine Neurodermitis selber kümmern können, sondern auch ein Angebot für die psychischen Begleiterkrankungen haben. Auch da kann man Ärztinnen und Ärzte einmal ansprechen, ob so eine Reha-Maßnahme nicht sinnvoll wäre. Und dann kann man das in der Regel über die Deutsche Rentenversicherung ganz einfach beantragen.
Ich danke euch beiden super, super doll. Das war so wichtig, das hier einmal zu thematisieren. Eure ganzen Tipps, die waren absolut großartig. Danke euch. Ja, das war unsere Folge zum Thema Neurodermitis und psychische Begleiterkrankungen. Wir hoffen, wir konnten euch zeigen, wie eng die Hauterkrankung und die mentale Gesundheit zusammenhängen und wie wichtig es vor allem ist, beide Aspekte nicht getrennt zu betrachten. Vielen, vielen Dank euch beiden, Emily und Max, für die offenen und wertvollen Einblicke.
Ja, sehr gerne. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, danke an euch. Und bitte denkt daran, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch eure Neurodermitis auch psychisch belastet, scheut euch nicht, Unterstützung zu suchen. Bei eurem Dermatologen bzw. eurer Dermatologin oder bei eurem Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Gemeinsam lässt sich ein Weg finden, der euch hilft, besser mit der Doppelbelastung umzugehen. Das haben wir gerade an vielen Stellen gehört. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem ebenso spannenden neuen Thema: Beruf und Karriere mit Neurodermitis. Wie lässt sich die Erkrankung im Joballtag managen und welche Herausforderungen gibt es? Freut euch auf wertvolle Tipps und Erfahrungen und abonniert den Podcast gern, damit ihr diese und weitere Folgen nicht verpasst. Wenn ihr euch weiter über Neurodermitis informieren und mit anderen Betroffenen austauschen möchtet, schaut gerne auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und unserem Instagram-Kanal leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Ihr habt noch weitere Fragen rund um das Leben mit Neurodermitis? Ja, dann schickt uns gerne eine Direktnachricht über unseren Instagram-Kanal. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, bei Spotify geht es mit der Bewertung ganz schnell. Ihr müsst dazu nur links oben bei unserer Show auf die Sterne klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal beim Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi und Regeneron.